Der Benni hat es schon gesagt, in unserer Predigreihe Leben nach Gottes Rhythmus schließt sich heute der Kreis. Wir kommen heute als letzten Teil dieser Predigt nochmals zurück zu dem dritten Gebot, das ich hier eingeblendet habe, der Benni uns schon vorgelesen hat, zum Sabbatgebot. Am Anfang dieser Predigreihe haben wir den Fokus vor allem auf die Verse 8 und 10 gelegt, also auf das Ruhen, auf die Pause machen, auf Aufhören zu arbeiten, auch können aufhören zu arbeiten. Heute schließen wir Predigreihen ab mit dem Fokus auf den Vers 9, Gesundheit. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Wir sind im Oktober, ja auch so in dieser Zeit von Erntedank. Wir feiern hier dieses Jahr nicht einen expliziten Erntedank-Gottesdienst, weil wir sonst drumherum verschiedene spezielle Sachen hatten in letzter Zeit. Aber ja, arbeiten hat ja auch zu tun mit Erntedank. Wenn du nichts gesagt hast, dann kommt schon etwas, aber nicht unbedingt das, was nachher kannst du auf die Bühne oder in den Keller tun. 6 Tage arbeiten, 1 Tag ruhen. 6:1 oder 1:6. Der Wochenrhythmus, der schon im Schöpfungsbericht angelegt ist, erscheint später in den 10 Geboten als gute Ordnung. Als eine der 10 grossen Freiheiten. Die 10 Gebote sind ja nicht einfach Regeln, die man muss einhalten muss, sondern Freiheiten, die 10 grossen Freiheiten, damit Arbeit und Ruhe in einem gesunden Verhältnis sind, damit Leben gelingen kann. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Was macht der Satz mit euch? Was macht es mit euch? Der Benni hat schon so gefragt, gehst du gerne arbeiten? Oder bist du jemand von denen, der schon am Ende anfängt, Tage zu zählen, bis dann endlich wieder Freitag oben ist? Kannst du dich bei deiner Arbeit mit deinen Gaben einbringen? Oder bist du unterfordert? Oder ständig überfordert? Erwach ist am Morgen um 3 oder 4, weil es schon wieder davon drehen, was da kommt. Hast du am Ende eines Arbeitstags das gute Gefühl, etwas Sinnvolles gemacht zu haben? Oder bist du einfach nur erschöpft? Oder leidest du daran, dass du nicht mehr arbeiten kannst wie früher? Was ist Arbeit für dich? Berufung, Freude, Broterwerb, lästige Pflicht, Lebensinhalt, Mittel zum Zweck, Selbstwertsicherung. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Jetzt, bevor wir ein bisschen tiefer in das Thema eintauchen, müssen wir klären, was die Bibel unter Arbeit versteht. Weil das ist sonst ein bisschen schwierig in unserem Kontext mit der 5-Tage-Woche, oder? Wir diskutieren ja auch schon über 4-Tage-Woche. Liegt es auf der Hand, dass die Anweisung, 6 Tage soll arbeiten, irgendwie mehr muss umfassen, weder die Stunden, die du an deinem Arbeitsplatz verbringst, deine, ich weiss auch nicht, 8,5 Stunden pro Tag, 42 Stunden pro Woche. Da muss es irgendwie um mehr gehen. Das spüren wir. Also, Rüebli rösten, Sträucher schneiden, den Kindern bei den Hausaufgaben helfen, Bandprobe mit dem Nachbar zum Doktor fahren, WC putzen, einkaufen, Jungschiff leiten, das Velo flicken, den Hühner mischen, das Auto waschen. All das ist auch Arbeit. Es ist auch Arbeit. Die Unterscheidung, die wir zwischen Arbeit und Freizeit, sogenannte Freizeit machen, die gibt es so erst seit der Industrialisierung, wo man die Arbeit quasi in die Fabriken hat ausgelagert. wenn wir verstehen, was die Bibel unter Arbeit versteht, dann macht es Sinn, wenn wir mal in den Schöpfungsbericht gehen, ganz am Anfang der Bibel. Und dort hier lesen wir im ersten Schöpfungsbericht: Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Das ist der erste Schöpfungsbericht. Und im zweiten Schöpfungsbericht, im nächsten Kapitel: Und der Herr Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaute und bewahrte. Texte, die ganz viel zu tun haben mit dem, was Gott unter Schaffen versteht. Ich weiss nicht, wie du dir den Garten Eden bis jetzt vorgestellt hast. Was, du so, was bei dir so für innere Bilder auftauchen, wenn du an das Paradies denkst. Wenn du bis jetzt gedacht hast, das Paradies sei so etwas gewesen, wie eine, also dort, wo Adam und Eva haben gelebt, das sei so etwas gewesen, wie ein grosser Park mit englischem Rasen, Blumenbandeli, romantische Bänkli und einem Springbrunnen mit Goldfischli. Und Adam und Eva seien dort einfach in der Sonne gelegen oder haben im Schatten von einem Baum ein Buch gelesen. Dann lade ich dich ein, dich auf eine neue Vorstellung einzulassen. Schau, Gott hat der Adam und Eva nicht in einen rausgepützelten Park auf ein Bänkli gesetzt, sondern hat sie in einen Garten gestellt. Er hat sie in einen Garten gestellt. In einen Garten, der zwar mit allem Nötigen ausgestattet war, aber offensichtlich noch nicht wirklich kultiviert. Der Auftrag, den Gott dem Adam oder Eva gegeben hat, würde nämlich sonst überhaupt gar keinen Sinn machen. Der würde sonst keinen Sinn machen. Die Erdenbevölkerung, sprich eine Gesellschaft aufbauen, über Tiere herrschen, der Boden bewirtschaften, all das macht nur Sinn, wenn der Garten ein Ort ist, der nach Gestaltung ruft. Auf dem Hintergrund des Schöpfungsberichts bedeutet Schaffen darum, gestalten, kreieren, kultivieren, fördern, entwickeln, schützen, unterstützen. Oder wie es der kürzlich verstorbene amerikanische Theologe Tim Keller einmal gesagt hat, und ich finde das sehr eine schöne Definition von Arbeit. Arbeit ist die Umgestaltung des Rohmaterials der Schöpfung Gottes in einer Weise, die der Welt im Allgemeinen und den Menschen im Besonderen hilft, zu florieren und sich zu entfalten. Eine Definition von Arbeit, was sich vielleicht von der Definition, die du bis jetzt von Arbeit hast, auch ein bisschen unterscheidet. Auf dem Hintergrund von einer solchen Definition wird klar, dass die klassische Unterscheidung zwischen bezahlter Arbeit und sogenannter Freizeit viel zu kurz greift. Und es ist gut, wenn wir uns von dieser Unterscheidung verabschieden und zu einer ganzheitlicheren Sicht zurückfinden, wo auch die unzahlte Arbeit wertschätzt. Ich wünsche mir, dass eine Frau, die daheim bleibt und als Familienfrau daheim arbeitet, sich nicht mehr dauernd die Frage mir muss gefallen, schaffst du eigentlich noch etwas? 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Anders als andere antike Kulturen bewertet Bibel die Arbeit als etwas sehr, sehr Positives. Als etwas, was wesensmässig zum Menschsein dazugehört und was uns Würde gibt. Der Grund für diese positive Wertung, die liegt in Gott selber. Auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir nämlich, dass Gott schafft. Gott schafft. Gott schafft einen Mensch, einen Lebensraum. Er formt den Adam aus Erde. Er macht sich die Hände dreckig. Der Schöpfer vom Universum macht sich die Hände dreckig. Er ist sich nicht zu schade für Handarbeit. Für die umliegenden Völker von Israel wäre das eine völlig undenkbare Vorstellung gewesen, dass sich Götter die Hände dreckig machen. Also die Götter von der Antike, die haben selbstverständlich nicht geschaffen. Die haben nicht geschaffen. Für das haben sie Menschen gehabt. Für das Schaffen waren sie sich viel zu schade gewesen. Im Hinduismus ist es ja übrigens bis heute so, dass man Götter muss versorgen muss, weil die ja nicht arbeiten und ja gar nichts selber machen. Oder die Götter, die musst, denen musst du zu essen geben, du musst sie waschen, du musst sie anlegen, du musst sie versorgen. Wenn sich die Götter zu schade sind, zu arbeiten, dann bedeutet das, dass Arbeit, vor allem körperliche Arbeit, etwas Minderwertiges ist, etwas Niedriges. Das ist der Grund, warum die alten Griechen Sklaven und Tiere für sich arbeiten lassen und sich lieber der Philosophie gewidmet. Oder? Also Denkarbeit ist so, ja, eine höhere Arbeit, aber Handarbeit geht gar nicht. Dass der Gott von der Bibel arbeitet, dass er ordnet, formet, kreiert, dass Jesus Zimmermann war, bevor er Rabbi wurde, das macht die Arbeit zu etwas, das uns eine unglaubliche Würde gibt. Im Schöpfungsgericht lesen wir, und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn. Können schaffen ist ein wesentlicher Teil von dem, was die Bibel Ebenbildlichkeit nennt. Für Adam und Eva war Gartenarbeit kein notwendiges Übel. Nicht Mittel zum Zweck, sondern Berufung, Freude, Lust, Erfüllung. Bis zu dieser verhängnisvollen Geschichte mit der Schlange. Seitdem steht Arbeit unter den Vorzeichen von Dornen und Disteln. Dornen und Disteln. Seitdem ist Arbeit leider auch verbunden mit Konkurrenzkampf, mit Stress, Überforderung, Unterforderung, Erschöpfung oder mit widrigen Umständen, wie schlechtes Wetter zum Beispiel bei den Bauern oder hohe Zölle. Seitdem gibt es Arbeit, die wir als wertvoller anschauen als der andere. Seitdem leiden Menschen, wenn sie ihre Arbeit verlieren oder wenn sie nicht mehr arbeiten können. Seitdem ist Arbeit gefährdet von der Macht, von der Zerstörung, von Gier, von Ausbeutung, von Zwang und himmelschreiender Ungerechtigkeit. Seitdem dient so manche Arbeit nicht mehr dem Leben, sondern dem Tod. Die Rüstungsindustrie, die Pornoindustrie, Drogenanbau oder auch die Abholzung der Regenwälder. Seitdem sind wir gefährdet, in unserer Arbeitshaltung auf die eine oder auf die andere Seite zu kippen. Für die einen ist Arbeit ihr Lebensinhalt. Also, ja, es dreht sich alles um die Arbeit. Arbeit gibt ihnen ihren Wert, ihre Bedeutung. Arbeit wird zu ihrem Götz. Und wenn es auf diese Seite kippt, dann wird es mega, mega schwierig, zum Beispiel einen Ruhetag zu haben. Dann ist auch der Rest von diesem Ruhegebot ganz schwierig einzuhalten, wenn Arbeit die Götz ist. Dann kannst du nämlich nicht mehr aufhören. Für die anderen, die auf diese Seite kippen, ist Arbeit ein notwendiges Übel, wo man halt muss, weil man ja irgendwie auch Geld braucht. Es sind die eine Stelle suchen, aber eben nicht unbedingt die Arbeit. Und hauptsächlich für das Wochenende leben und am Ende sich erholen vom Wochenende und dann so der Arbeitgeber merkt. Arbeit unter den Vorzeichen von Dornen und Disteln ist gefährdet, aus dem gesunden Gleichgewicht zu geraten. Und wir leben in einem Umfeld, wo Dornen und Disteln eine Realität sein. Aber die Arbeit an sich ist immer noch gute Schöpfungsordnung. Immer noch gute Schöpfungsordnung. Es ist ein Privileg, dass wir arbeiten dürfen. Und jetzt könnte man ganz vieles sagen über das Arbeiten, ganz viele Bibelstellen anschauen. Ich möchte mit euch nur drei kurze Aspekte andenken. Der erste, dass wir Gottes Mitarbeiter dürfen sein, gibt unserem Arbeiten Sinn und Wert. Wir betonen ja häufig so in den christlichen Kreisen den Aspekt, dass wir für Gott arbeiten. Wir arbeiten für sein Reich, wir setzen ihn ein, für seine Sache. Und das stimmt, ja, im 1. Korintherbrief, im 4. Kapitel, bezeichnet sich der Paulus zum Beispiel als Diener von Christus. Aber nur ein paar Verse vorher sieht er sich als Gottes Mitarbeiter. Als Gottes Mitarbeiter. Er schreibt: Ich habe gepflanzt, Apollos hat bewässert, Gott aber ließ es wachsen. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Gottes Mitarbeiter, Gottes Ackerfeld und Bau seid ihr. Das ist ein Abschnitt, der eine eindrückliche sprachliche Parallele hat zum Schöpfungsbericht. Pflanzen und Bewässern, das sind Aspekte von Gartenarbeit. Und ich meinte, dass das wirklich auch einen Zusammenhang hat. Gott gibt uns Mandat. Gott gibt uns allen ein Mandat, als seine Mitarbeiter weiterzuführen, was er angefangen hat. Unsere Arbeit soll dazu beitragen, dass diese Welt ein guter Ort zum Leben ist. In der Gegenwart und unter der Herrschaft von unserem Schöpfer. Jetzt sagst du vielleicht, ja, das klingt ja gut und schön, nur ich bin kein Apostel, ich bin ja nicht der Paulus, ich bin auch kein Pfarrer, ich bin nicht einmal eine Jungschi-Leiterin. Meine Arbeit hat nichts mit Kirche oder Glauben zu tun. Und hier kommen wir jetzt zum zweiten Aspekt, den ich mit euch teilen möchte. Ah, warum ist das so komisch da? Das hätte so vorher kommen. Der zweite Aspekt. Auch ganz normale Arbeit, ja, für ich sage, normale Arbeit, ist Reich Gottes Arbeit. Es stimmt zwar, dass der Paulus den Begriff Mitarbeiter von Gott im Zusammenhang von Gemeindegründung braucht. Und ja, wir machen die Unterscheidung zwischen Arbeit für und mit Gott und Arbeit, die nichts mit Gott und nichts mit dem Glauben zu tun hat. Wir unterscheiden zwischen ehrenamtlichem und vollzeitlichem Dienst, was dann manchmal zu ganz kuriosen Aussagen führt. Zu denen ist jemand gesagt, er sei teilzeitlich im vollzeitlichen Dienst. Und der Mensch kann noch studieren, wie das geht. Teilzeitlich im vollzeitlichen Dienst. Aber wisst ihr was? Die Trennung zwischen Arbeit, die etwas mit Gott zu tun hat, und Arbeit, die nichts mit Gott zu tun hat, die ist biblisch nicht haltbar. Die ist nicht haltbar. Wenn wir Jesus nachfolgen, sind wir alle Vollzeiter. Und hat jede Arbeit mit Gott und mit seinem Reich zu tun. Im Römerbrief, im Kapitel 12, Vers 1, sagt der Paulus, der bekannte Schnittstelle dort im Römerbrief: Ich bitte euch nun, liebe Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes, bringt euren Leib dar als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Dies sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das ist Opfersprache. Und bedeutet, stellt euch Gott mit Hut und Haar zur Verfügung, mit allem, was ihr seid, mit allem, was ihr macht, auch mit eurer Arbeit. Und im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 17, dort kommt es noch deutlicher raus. Und alles, was sie tut, mit Worten oder Taten, das tut im Namen des Herrn Jesus und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Das Neue Testament macht klar, dass wir alle in vollzeitlichen Dienst berufen sind. Und das hört auch nicht auf, wenn wir am Morgen ins Büro gehen, oder auch nicht, wenn wir einmal nicht mehr im bezahlten Erwerbsleben drin sind. Das hört nicht auf, wenn wir passioniert sind oder wenn wir gebrechlich werden. Wenn du kochst, bist du im vollzeitlichen Dienst. Wenn du deine Grosskinder hütest, bist du im vollzeitlichen Dienst. Wenn du Schrauben anziehst, bist du im vollzeitlichen Dienst. Wenn du für Menschen in deinem Umfeld oder für die Arbeit in der Mission bettest, bist du im vollzeitlichen Dienst. Genauso wie wenn du ein Jungskilager vorbereitest oder wenn du beschüttest, mit dem Traktor unterwegs bist und beschüttest oder wenn du Rechnungen schreibst, bist du im vollzeitlichen Dienst. Die Trennung zwischen Arbeit für Gottes Reich und normaler Arbeit, die ist höchst problematisch, weil sie uns nämlich zu einem Doppelleben verführt. Das Doppelleben, wo wir am Sonntag oder bei ehrenamtlichen Arbeiten in der Gemeinde nach den Werten von Gottes Reich versuchen zu leben, uns für Schwächere einsetzen zum Beispiel, auf vertrauensvolle Beziehungen setzen. Und in der Arbeitswelt, die ja irgendwie nichts mit Gott zu tun hat, dort übernehmen wir die Regeln von dieser Welt. Wir brauchen unsere Ellbogen, wir nutzen Grauzonen, die wir ausnutzen, wie alle anderen auch. Das ist eine riesige Gefährdung, wenn wir das trennen. Oder? Dass hier das gilt und hier das gilt. Dass du hier so bist und dort bist so. Hier geht es um Gottes Sache und dort geht es darum, dass du die möglichst viel Geld verdienst, dass du möglichst weit raufkommst auf der Erfolgsleiter. Eine zweite Gefährdung, die gerade andersrum funktioniert, wenn normale Arbeit nichts mit Gott zu tun hat, dann bleibt der wirklich ernsthafte Christen, respektive die, die es wirklich ganz gut machen wollen, ja, die ja gute Christen sein wollen, dann bleibt ihnen nichts anderes übrig, als entweder ein Theologiestudium zu machen. Ist auch nicht jedermanns Sache. Und wenn das nicht geht, die Mission zu gehen, aber da brauchst du ja vorher auch noch irgend, musst auch ein bisschen der Typ sein dazu. Und wenn das nicht geht, dann bleibt nichts mehr anderes übrig, als halt unbedingt das, was du machst, etwas Christliches zu machen. Und dann gibt es dann manchmal auch so ein bisschen coolige Sachen wie christliches Design und christliche Finanzberatung und eine christliche Gartenbaufirma. Das ist zwar gut gemeint, schafft aber eine christliche Blase, die uns von den Menschen, die wir eigentlich wollen, Jesus bezüglich ja irgendwie auch trennt. Oder? Wenn wir alles so christlich deklarieren, dann werden ganz viele auch gar nicht mehr kommen zu uns. Schaut, wir müssen nicht aus jeder Arbeit eine christliche Arbeit machen. Wir dürfen ganz einfach als Christen, als Gottes Mitarbeiter, unsere Arbeit tun. Unsere Arbeit tun. Und das wird unsere Arbeitshaltung prägen. Sogar wenn dein Arbeitsplatz vielleicht nicht ideal ist. Vielleicht hast du einen schwierigen Chef. Vielleicht ist das, was du im Moment machst, nicht deine Lebensstelle. Du weißt, das wird dich nicht bis 65 machen. Aber im Moment kannst du es einfach gerade nicht ändern. Wenn du Gottes Mitarbeiter, Gottes Mitarbeiterin bist, dann wirst du auch im Unidealen immer Rohmaterial finden, das du kannst kultivieren kannst. Du wirst immer Rohmaterial finden, das du kultivieren kannst. Auch an einem unidealen Arbeitsplatz. Das hat Einfluss auf deine Motivation, auf deinen Umgang mit deinen Arbeitskollegen und Kolleginnen, auf dein Team. Andere, die mit dir zusammenarbeiten, werden ermutigt und können wachsen. Und mit dem kommen wir zum dritten und letzten Aspekt. Unsere Arbeit ist der Ort, wo wir Jesus dürfen bezeugen. Wir müssen nicht alles christlich machen, aber unsere Arbeit ist der Ort, auch wenn es gar nicht ein christliches Label vordran hat, wo wir Jesus bezeugen. Es gibt Theologen, die einen Zusammenhang sehen zwischen dem Schöpfungsauftrag, den wir bekommen haben, den Garten zu bebauen und zu bewahren, und ein Missionsbefehl in Matthäus 28, wo Jesus gesagt hat, geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Wir müssen jetzt doch ein bisschen mehr Zeit haben, vertiefer in diesen Zusammenhang zu gehen, wo da gewisse Theologen herauslesen, aber ich meinte, das macht Sinn. Wir sind berufen, das Rohmaterial, das Gott uns vor die Füsse legt, so zu kultivieren, dass das Leben auf dieser Welt, das Leben für die um uns herum, dass das Leben in diesem Einflussbereich, den wir haben, kann gedeihen und kann blühen. Durch unsere Arbeit. Und wir sind berufen, Menschen zu helfen, dass sie wieder in Beziehung kommen mit ihrem Schöpfer. Und zwar nicht nur, für dass sie einmal in den Himmel kommen, sondern auch, dass sie schon hier und jetzt sich einklinken können in den Schöpfungsauftrag, der uns allen gegeben ist. Damit diese Welt, auf dieser Welt schon etwas aufleuchtet von der neuen Welt von Gott. Wenn diese doppelte Berufung zusammenkommt, wenn durch deine Arbeit Nützliches, Gutes und Schönes entsteht und du gleichzeitig als Angestellte, als Chef, als Arbeitskollegin bei deinem Arbeiten Jesus widerspiegelst, in der Art, wie du mit anderen umgehst, in den Gesprächen, wo du dich einklingst, vielleicht beim Znünen, vielleicht beim Feurobenbier, im Umgang mit den Kunden, dann wird Christ sein spannend, praktisch und einladend. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. 6 Tage arbeiten, ordnen, formen, das Chaos in die richtigen Bahnen lenken. Seit ich das irgendwo, wie ich habe das Gefühl, seit ich mich mit dem mehr befasst habe, gehen mir gewisse Arbeiten viel, viel einfacher. Wenn ich auch mal putze, zum Beispiel, ich weiss nicht, wer von euch jetzt so unglaublich gern putzt und das so als Lebensinhalt hat. Aber seit ich das verstanden habe, dass mein ganzes Arbeiten, ja, dass ich dort in meinem Schöpfungsauftrag unterwegs bin, tue ich anders putzen. Weil beim Putzen, was mache ich denn dort anders, als ordnen? Das Chaos in dem, oder? Beim Waschen, also das ist immer wieder auch Chaos in dem. Ordnen, schauen, dass etwas schön wird. Dass das Leben kann gedeihen, dass den Leuten wohl ist. Das Gleiche gilt für, weiss auch nicht, im Stall misten. Das tust du auch. Ordnen, kultivieren, Chaos in dem. Schauen, dass das Schöne kann blühen. Seit ich das Begriff habe, gehen wir arbeiten, die manchmal so mühsam sind, anders von der Hang. Weil ich immer denke, ich bin in Gottes Schöpfungsauftrag unterwegs, wenn ich Fenster putze. Ja, genauso wie wenn ich mit der Schwiegermutter zum Doktor gehe. Genauso wie wenn ich hier vorne stehe und eine Predigt habe. Und das wünsche ich mir so fest, dass wir das wie mitnehmen können, in unseren Alltag. Wir schließen heute die Predigreihe Leben nach Gottes Rhythmus ab. Die Einladung, Gottes Ordnungen zu vertrauen und gute Gewohnheiten einzuüben, die Einladung, die bleibt. Und ich werde jetzt am Schluss noch einen Moment da euch Zeit geben, einen Moment von der Stille. Denken wir noch einmal zurück. Ich weiss, nicht alle von euch haben die Predigt alle gehört. Aber gleich denken wir doch noch einmal zurück auch an die Predigten über das Ruhen, Sunde machen, aufhören, können aufhören, unfertig sein, sich eine Zeit nehmen in der Woche, wo man nicht arbeitet und Gott vertrauen, dass wegen dem die Welt nicht untergeht. Ruhen, genug schlafen, auch über das haben wir noch gedacht. Leben in Gottes guten Ordnungen und heute auch arbeiten, eine gesunde Arbeitshaltung auch entwickeln. Wo will Gott, dass du einen Schritt machst? In welchem Bereich von diesen guten Ordnungen merkst du, ja, da habe ich noch Luft nach oben. Da bin ich noch nicht, ja, da habe ich Mühe, Gott zu vertrauen, zum Beispiel eben können aufzuhören und Pause zu machen. Oder meine Arbeitshaltung stimmt nicht. Ich gehe arbeiten, weil ich muss. Egal, was bei dir dran ist, nehmen wir uns einen Moment, um darüber nachzudenken. Und im stillen Gebet auch Gott sagen, schau, hier an diesem Punkt darfst du an mir arbeiten. Ich nehme mir vor, ich will das und das einüben. Ich schließe dann die Stille mit einem Gebet an. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns einen guten Rhythmus hast gegeben, von Arbeiten und von Ruhen, von Auftanken und von Weitergeben, von aktiv sein und von können empfohlen. Du kennst uns. Du siehst, wo wir gefährdet sind, uns dem Rhythmus von dir zu entziehen und auf die eine oder andere Seite zu kippen. Du weisst, ob wir zu denen gehören, die fast nicht hören können beim Arbeiten und die zu viel Selbstwert aus dem Arbeiten ziehen, zu viel Lebenssinn aus dem Arbeiten ziehen, eine falsche Haltung, die Arbeit oder der Wiederstellenwert von einem Götzen geben. Oder ob wir zu denen gehören, die Arbeit als lästige Pflicht erleben, die lieber würden immer nur ruhen oder immer nur machen, was uns Spass macht. Du kennst unsere Gefährdung. Und wir haben uns dir her und wollen dir die Erlaubnis geben, dass du an uns arbeiten und uns formen darfst, so dass unser Schaffen und Ruhen dir dient und deine Sache und zu deiner Nähe ist. Wir beten darum, dass du Gnade schenkst, dass unser Schaffen dazu dient, dass diese Welt für die Menschen, die um uns herum sind, zu einem besseren Ort wird. Ein Ort, wo du erfahrbar bist, wo du gegenwärtig bist, wo die Werte vom Himmel konkret werden, wo Leben kann aufblühen, wo Menschen können schnaufen, wo Gutes und Schönes entsteht. Und danke, Jesus, dass wir in dem nicht alleine gelassen sind, dass du uns vorausgehst und uns ausrüstest. Ich bete besonders für die unter uns, die nicht mehr arbeiten können, oder nicht mehr so arbeiten können, wie sie es alle haben können. Die Alten, die Gebrechlichen, auch die, die gar nicht mehr hier sein können, die im Altersheim sind. Jesus, dass du ihnen besonders so begegnest und dass du in ihr Herz ganz tief hineinschreibst, dass auch ihr Beten eine Arbeit ist, die in deinen Augen äußerst wertvoll ist. Dass sie immer noch eine Berufung haben in deinem Reich und dass du nicht die Massstäbe anlegst, die wir anlegen. Danke, Jesus, dass du unser Denken immer wie mehr prägen willst. Und uns in deine guten Ordnungen, einfach, dass wir in denen wachsen können. Amen.